und wieder eine neue Folge von Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei Clemens Weins ist Oliver Sowa von Beutelhauser Holding und ich wünsche spannende Unterhaltung.
Hallo liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem ganz spannenden Gast, der auch in LinkedIn, muss ich sagen, recht bekannt ist und dort mittlerweile auch viele Dinge über Organisationsentwicklung postet, ist die Rede von Oliver Sowa. Oliver Sowa ist Geschäftsführer von der Beutelhauser Holding GmbH. Ist doch richtig ausgedrückt, ne? Mhm. Welche Geschäftsführerrolle haben Sie inne, Herr Sowa?
Also sagen wir mal, Beutelhauser ist ein Unternehmen mit 1500 Leuten, 600 Millionen Umsatz mit 27 Standorten und ich bin einer von drei Geschäftsführern. Und meine beiden Kollegen sind gleichzeitig auch Gesellschafter des Unternehmens und wir teilen uns das Unternehmen eben von der Führung her auf nach unterschiedlichen Bereichen. Außer das ganze Thema Transformation des Unternehmens, da bin ich der Initiator und eben auch der Motor des Ganzen.
Okay, Transformation des Unternehmens bedeutet Transformation in eine neue Ära der Geschäftsmodelle oder Transformation intern heraus, um Kosten zu optimieren?
Sowohl als auch, ja, ich meine, das ist eine Transformation des Unternehmens, aber auch der ganzen Gesellschaft, der Volkswirtschaft, aber letztendlich auch ein Stück weit der ganzen Welt, ja. Und dadurch werden sich Geschäftsmodelle verändern, aber auch letztendlich die Herangehensweise, ja, die interne Herangehensweise an die Aufgaben, die vom Markt her kommen. Ja.
Jetzt habe ich irgendwie herausgefunden, ich habe mir ein bisschen Ihre Webseite natürlich angeschaut, auch einen ersten Podcast angehört, ja, so eine ganze Podcast-Liste, die aber auch ganz interessant ist. Sie sind ja so aufgestellt, dass Sie letzten Endes ein Handelsunternehmen sind von Schwerstgeräten in der Baubranche. Ne? Das habe ich so richtig verstanden.
So halb richtig. Also wir sind Investitionsgüterhändler und wir haben in drei Bereichen. Der eine Bereich ist eben Baumaschinen, dort mit dem Hauptlieferanten Liebherr, aber wir haben dann auch Intralogistik Flugförderzeuge mit Linde und die Kommunaltechnik mit Mercedes-Benz Uhlmark. Und diese Produkte, die verkaufen wir vermieten die, wir haben einen großen Mietpark und wir beservicen die eben auch. Also viel analoges Geschäft, eben aber auch mit digitalen Lösungen in der Zwischenzeit.
Kann ich das so ein bisschen für die jetzt zuhören, vergleichen mit so einer Volkswagen GmbH, Vertriebs GmbH, die Autos verkauft und dann Autos auf der Fläche hat und man geht da hin und holt sich jetzt einen Bulli, kann den auch mieten oder eben kaufen, ist das ähnlich?
Kann man nur zu kleinen Teilen verkaufen, ja, weil ich sag mal, unser Geschäftsmodell viel komplexer ist. Also das ist nicht so einfach wie ein Auto zu kaufen, ja, sondern da geht schon viel ins Detail und auch nicht nur um den Kauf, sondern um die ganzen Dienstleistungen, die danach folgen. Und ich sage immer, Gott sei Dank ist es komplexer, ja, weil ein Autohändler wollte man nicht gerne sein.
Okay, das heißt, man würde sich auch als so eine Art Intermediär bezeichnen zwischen den Kunden, die am Ende ihr Produkt brauchen und der vorne den Herstellern, die Schwerstgeräte auch herstellen.
Ja. Wobei die Produkte an sich ja nur ein Teil in der Kette ist, die der Kunde letztendlich braucht und die wir ihm zur Verfügung stellen, ja, weil da gehören diverse Dienstleistungen mit dazu, um diese Maschinen am Leben zu halten, am Laufen zu halten. Aber mittlerweile auch Dienstleistungen weiter darüber hinaus, sodass der Kunde in seiner Prozesskette möglichst nur einen Lieferanten braucht. Ja, und nicht nur der die Maschinen liefert, sondern eben auch die ganzen analogen und digitalen Dienstleistungen mit dazu. Und das ist schon in der Fülle, wie es das bei Beutelhauser gibt, schon einzigartig. Ja.
Jetzt, wenn ich als Transformationskonsultant Intermediär höre, dann gehen bei mir gleich Alarmglocken hoch. Dann denke ich so an so Dinge wie der Pizzahersteller, die eigene Pizza ausliefert, an TUI, die vorher Reisebüros hatten und jetzt selber Reisen verkaufen. Also der Hersteller geht zum Endkunden hin. Ist das Problem bei Ihnen auch vorhanden in der Branche? Also merken Sie irgendwie dann Trend, dass man sagt, dass jemand sagt, wie Liebherr auch, ich kann das auch eigentlich selber, die digitalen Prozesse sind so simpel geworden, dass ich auch selber kann?
Natürlich gibt es den Trend und das kann man als Hersteller sich, denke ich, auch absolut verstehen, ja. Aber ich sag mal, jetzt ist es leider nicht so, dass ein Kunde von uns nur Liebherr hat, ja, sondern die haben unterschiedliche Baumaschinen, ja. Und jetzt, wenn jeder Hersteller direkt auf den Kunden zu möchte, dann wird sich der Kunde freuen. Und da kommt eben unsere Funktion mit ins Spiel. Wir sind sozusagen der Puffer, ja. Und das wird aller Voraussicht nach auch viele Jahre so bleiben. Also das ist eher so, dass sich unsere Position dadurch deutlich stärkt, ja.
Jetzt lese ich auf LinkedIn viel, da schreiben Sie viel über Dinge wie, dass Sie in dem digitalen Bereich, also SAP in dem Bereich sehr viel digitalisieren, das sind die einen Posts, die ich lese. Zum anderen lese ich viel, dass sie im Bereich der Academy weiter vorangehen wollen, und zwar auch im Bereich der Organisationsentwicklung. Das heißt, wirklich darum geht, wenn sie im Unternehmen sind und Menschen dort quasi jetzt nach den neuen Bedingungen zu arbeiten haben, dass sich die Bedingungen verändern, weil sich Geschäftsmodelle verändern, dadurch eben Produktionsmodelle, und sie dann irgendwie anders organisieren müssen. Und da haben sie immer steile Thesen. Lese ich immer wieder raus. Eine dieser steilen Thesen war zum Beispiel, dass das große Problem immer von oben kommt. Wie, also eigentlich, da haben Sie sich ja selber angesprochen. Das heißt, das Problem kommt immer von Ihnen.
Ja, klar.
Und wie meinen Sie das genau?
Und ich sage nicht nur das Problem, ich sage, das ganze Elend, das kommt von oben.
Das Elend, das ist nicht das Problem, das war das Elend, richtig, genau, das war das Elend. Das klingt ja schon ziemlich hart, muss ich sagen.
Aber sehr realitätsnah, ja.
Können Sie da Beispiele nennen, wo was für ein Elend Sie da meinen?
Klingt provokativ, dessen bin ich mir auch bewusst, ja. Aber ich sage das auch ganz so, weil es auch in der Realität häufig so ist. Und im Kern geht es bei Führung darum, muss man das Elend kleiner zu machen, ja. Und wenn man sich das mal anguckt, ich sag mal, wie sich die Märkte verändern, und da, wo der Fokus eigentlich drauf muss, das sind nicht die Produkte und die Dienstleistungen, ja, die musst du haben, und zwar analog und digitaler Art, und die müssen auch State of the Art sein. Ja. Aber da wird oftmals behauptet, dass das immer Raketenwissenschaften sind und Alleinstellungsmerkmale und unwahrscheinlich innovativ, aber wir sind nicht Elon Musk und wir bauen keine Raketen, ja. Und ich habe so richtig innovative Produkte, kenne ich keine, ja, auch nicht als Dienstleistung, sondern die sind relativ schnell immer wieder austauschbar. Das, was aber wirklich, wirklich innovativ ist, eine Organisation zu haben, ja, die genau diesen Mehrwert zum Kunden schafft. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man das hin? Ja? Und jetzt sind in der Regel Unternehmen, und damit meine ich nicht nur so altgediente Unternehmen wie Beutelhauser, ja, kommend aus 1860, oder zumindest aus dem letzten Jahrtausend oder Jahrhundert, sondern auch Startups, ja, die oftmals auch extrem auf einzelne Figuren zugeschnitten sind, alle vertikal organisiert sind. Ja. Und diese vertikale Organisationsform, da kommt in der Regel alles immer von oben. Ja. Ja. Und es geht nie von unten nach oben, sondern immer von oben nach unten und immer vertikal in Abteilungssilos organisiert. Und so steuert man, so bezahlt man oft die Menschen eben auch. Ja, und dann wundert man sich immer, warum sie nicht horizontal zum Kunden hin arbeiten und letztendlich den Kunden immer die Lösung bieten. Mhm. Und das ist eben, das beobachtet man dann eben oben, ja, und dann bemängelt man scheinbar das falsche Verhalten von Menschen, ja, und fängt dann an Menschen rumzuschrauben. Das haben wir auch sehr intensiv sogar, ja. Besten nach bestem Wissen und Gewissen, das ist im Nachgang betrachtet, das ist zumindest naiv. Ich behaupte sogar, das ist vollkommen sinnlos.
War das immer ein Mindset-Problem? War das immer diese Aussage, das ist ein Mindset-Problem, was Sie hier haben oder so?
Aber wenn es um ein Mindset geht, dann geht es um das Mindset der Unternehmensleitung, ja, klar zu denken, weil das Verhalten von Menschen im Unternehmen immer kontextabhängig ist. Und wenn ich Verhalten verändern will, dann macht es keinen Sinn, Menschen zu verändern, sondern du musst die Rahmenbedingungen, den Kontext verändern, damit das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher wird. Und du musst das Unternehmen nicht von oben nach unten bauen, sondern du musst es von innen nach außen zum Kunden her bauen. Und zwar so, dass die Menschen, die beim Kunden dran sind, und es sind bei uns oft viele 6, 7, 8, 9, 10 teilweise aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ja, dass die auf Kollegenebene in einem hohen Maß horizontal arbeiten können. Und zwar genau so, um den Kunden einen echten Mehrwert zu liefern, den es woanders nicht gibt. Und diese Rahmenbedingungen, die kommen immer von oben. Und wenn man nämlich Elend feststellt und es beklagt, dann muss man in den Spiegel gucken und sagen, das sind nicht die Menschen, ja, sondern das bist du selber, weil du diese Institutionen letztendlich so gestellt hast, dass sich die Menschen so verhalten.
Verstanden, das klingt ja sehr danach, dass man am Rahmen versucht, dass Sie zumindest versuchen, am Rahmen sich sehr viel Gedanken zu machen, bevor Sie es auf die Menschen loslassen. Das heißt, bevor man irgendwie jetzt sagt, jetzt machen wir hier was Neues, wird davor erstmal ordentlich durchdacht. Ist in der Tat ein Problem, dass man immer neuerdings sehr oft direkt auf die Menschen zurennt und eins viel in den Rahmen reinschüttet und dann plötzlich die Menschen da ziemlich ersticken in den ganzen neuerlichen Verantwortlichkeiten. Was ja auch dann diese, sagen wir mal, Diskrepanz zu dem Thema Selbstverantwortung ist. Ja, ich habe jetzt erfahren in den letzten Jahren irgendwie, so wurde es oft mal verstanden, Selbstverantwortung bedeutet, man kippt alles am Rahmen in den Rahmen rein. Und da können die drin mal gucken, was sie machen. Und die am Rahmen, die machen faulen Lenz. Jetzt mal ganz polemisch dargestellt. Aber das war ja genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollten. Weil plötzlich kam es dazu, dass eine Überhitzung im System passiert ist und am Rahmen man nicht mehr wusste, was man eigentlich tun soll.
Und ich glaube aber auch, ist mal, dass das von den Unternehmensleitungen war bei uns so. Und ich behaupte mal, das ist bei den meisten, das ist ja nicht böse gemeint. Ganz im Gegenteil, ist gut gemeint, ja. Auch kein Mindset-Problem, sondern es ist einfach Ungesehenheit.
Und genau.
Letztendlich steckt hinter dieser Überlegung oder in unserem Tool eine Theorie, und zwar die Systemtheorie von einem Niklas Luhmann, ja, der schon lange tot ist und die aus dem alten Jahrtausend kommt, ja, und der ganz klar sagt, Verhalten von Menschen ist kontextabhängig. Guck dir den Rahmen an, wie Menschen arbeiten, ja. Das war für uns und das ist eigentlich nirgendswo, das wird nirgendswo trainiert, das wird nirgendswo gelehrt, das ist eigentlich ein komplett blinder Fleck, ja. Und wir sind damit 2015 in Berührung gekommen, ja, und jetzt kommt es wirklich positiv da zum Tragen, dass wir drei Geschäftsführer sind, meine beiden Kollegen gleichzeitig die Gesellschafter. Das heißt, da kommt keiner mehr oben drüber. Wenn wir was verändern wollen, dann funktioniert das, ja. Meistens zumindest. Und uns ist es dann so richtig klar geworden, dass alles weg muss, eben nicht mehr dieses Personenzentrierte, ja, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sondern wenn du das wirklich willst, dann musst du dir den Rahmen angucken, der das Dürfen der Menschen ermöglicht. Und vorher haben wir immer versucht, Menschen zu motivieren, ist genauso naiv und hohl, ja, sondern es geht im Kern immer darum, Demotivation zu verhindern. Schaff alles ab, Unternehmen, was den Menschen die Motivation raubt, ja. Und das ist ein ganz anderer Blick auf die Dinge, ja, und dann wird sich auch das Tun der Unternehmensleitung verändern. Und dann wird es eh kleiner, ja.
Das mit dem Mindset-Problem war auch nur ironisch gemeint. Also definitiv ist es so, wie ich sehe ich es auch so. Ich habe das so letztens, das ist vor einem oder zwei Jahren passiert, ich weiß gar nicht mehr genau. Da stellte sich ein Manager hin, weil da gab es Probleme und dann hieß es genau das. Wir haben hier ein Mindset-Problem im Laden und es roch nach Rahmenbedingungen, die eben einfach überhaupt nicht ordentlich gebaut wurden. Und das war so ein bisschen das Problem. Das war so ein bisschen das Problem, das dahinter stand. Jetzt, Niklas Luhmann, sieht man auch viel in der Tat. Jetzt ist der aber Mann, wird er mittlerweile echt ziemlich gestresst. Ich weiß nicht, ob er früher gedacht hatte, dass er so viel in der Wirtschaft hoch und runter gebetet wird. Und ich finde das auch wunderbar, was er erzählt hat. Jetzt hat ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos wahrscheinlich kein Niklas Luhmann gelesen, doch dennoch ziemlich höchstleistende Systeme hochgefahren und ziemlich krasse Unternehmen. Das heißt, letzten Endes in der Übertragung der Regeln, die Sie gerade beschreiben, also das von oben nach unten ordentlich durchplanen, das an den Kunden denken und erstmal an die Geschäftsmodelle und das, was wollen wir eigentlich für wen genau machen, bevor man dann drin irgendwas wuselt, das sind ja eigentlich auch Binsenweisheiten, die sind ja eigentlich schon ziemlich alt. Ich meine, da hat dann Henry Ford und Co. auch immer dran gedacht, ne? Ist verrückt, oder?
Ist aber mit allem so, ja. Das war alles schon mal da und das ist alles nichts Neues. Und das wird heute teilweise ein bisschen bunter angemalt, ja, aber das ist alles schon mal da gewesen. Aber es ist immer dieses klare Denken eben, ja, wenn man tatsächlich was verändern will, das fehlt, ja, das ist eindeutig so, das ist die theoretische Grundlage. Und wenn sie denn da ist, die ist selten da, dann fehlt der Mut und die Konsequenz, diese Dinge zu verändern.
Ja.
Weil es, was Management immer einfordert, oder moniert, diese fehlende Veränderungsbereitschaft von Menschen, die stimmt nicht, aus meiner Erfahrung überhaupt nicht, sondern das ist die fehlende Veränderungsbereitschaft des Managements, ja. Und das ist, wenn man das genau nimmt, ist immer eine große Bankrotterklärung von oben kommend. Das Problem sind nicht die vielen, vielen Millionen Menschen in den Betrieben, sondern das ist einfach, ich sag mal, ja, das Management, ja.
Jetzt kommt noch ein
Punkt, dass man ein Erfolgsmodell in der Vergangenheit in die Zukunft bewältigen kann, und das wird sicher nicht sein.
Ja, absolut. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Sie sagen gerade, das Problem ist das Management, das sich die Gedanken machen muss. Und dann finde ich das immer ganz seltsam. Ich weiß nicht, wie Sie das beobachten. Man hat ja auch, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren mit bestimmten Leuten Verträge abgeschlossen. Die kamen ja unter bestimmten Bedingungen zu Ihnen als Mitarbeiter, haben gesagt, ey, wir wollen mitmachen. Die wollen ja mitarbeiten. Das ist der Vertrag. Und da schreibe ich, ein guter Deal. Da gehe ich drauf ein. Dann ändern sich jetzt die Zeiten. Alles transformiert sich. Wir müssen die Geschäftsmodelle verändern, Produktionsmodelle anpassen. Also müssen sich auch Menschen weiterbilden. Wie beobachten Sie das mit den Angeboten, die man den Mitarbeitern machen müsste eigentlich, auf dem Transformationspfad zu sagen, wir ändern uns jetzt, wir klären das auch, ne, Change-Kommunikation, und sagen euch jetzt, Leute, das ist der Ist-Stand, das ist der Soll-Stand, und wir helfen euch, euch dahin zu entwickeln. Wie gehen Sie damit um?
Ja, und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, ich sag mal, dass man da nicht, ich sag mal, eine gedanklichen Falle erlegt, ja, weil ich sag mal, das kann nicht Personal HR übernehmen, und es kann auch keine Personalentwicklung übernehmen, oder eben eine Akademie, die wir selber auch haben, ja, sondern das, genau das ist Führungsaufgabe und das ist ein täglicher Dialog mit Menschen. Mhm. Und man glaubt immer, dass man Menschen abholen muss, ja. Das klingt immer so, als ob die wie kleine Kinder am Bahnsteig stehen und man denen sagen muss, wo die Reise hingeht. Die leben ja auch außerhalb des Unternehmens. Ja. Die machen alles zu Hause und im Urlaub und überall, ja, und merken dann das ganze Elend. Denen brauchen wir gar nicht sagen, wo die Reise hingeht. Die wissen das selber, ja. Sondern man muss darüber reden, wie man das Ganze organisiert, dass Menschen dabei. Und da geht's ja gerade beim Einsatz von KI oder Digitalisierung, ja, das ist auch keine Rocket Science, ja, sondern das ist letztendlich eine soziale, eine kulturelle Revolution, weil sich das Arbeiten der Menschen verändert. Man muss mit Menschen reden, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie einen Arbeitsplatz verlieren. Die Arbeit wird sich verändern, das wissen die selber, ja. Aber ich sag mal, wenn sie dazu bereit sind, dann wird es auch mit ihnen im Unternehmen weitergehen. Das ist aber ein Dauerdialog. Und das ist Aufgabe von Führung.
Absolut. Und das mit dem HR sehe ich genauso. Also da HR ist letzten Endes ein, sagen wir mal, ein Shared Service, der einem bereitgestellt wird, um dann bestimmte Prozesse mitzumachen. Aber die eigentlichen Anforderungen entstehen ja bei der Arbeit, da wo die Menschen sind. Wir haben wahrscheinlich auch auf LinkedIn viel gelesen, Homeoffice. Ne, da wird ja gerade gestritten wie der Kesselflicker über alles Mögliche, best, gut, schlecht, hin und her. Und eigentlich, also ich habe da eine klare Meinung zu. Wie sieht in Ihrer Meinung aus, wenn denn die Unternehmen sagen, wir brauchen euch Menschen wieder im Unternehmen? Es wäre schön, wenn ihr mal wieder vor Ort wärt und wir müssen daran arbeiten. Können Sie da ein bisschen verstehen, dass die einen ausrasten oder finden Sie es ein bisschen übertrieben, dass die einen ausrasten und sagen, naja, vielleicht hat es auch wirklich einen Grund, einen strategischen, dass man sich jetzt Menschen zurück in Büros holt?
Also ich kann das alles verstehen, ja. Aber ich sag mal, auch da sage ich, das ist Unwissenheit. Und ist das ganze Thema Office oder Homeoffice, das ist wieder auch ein Synonym, weil ich sag mal, das ist so diese Sehnsucht nach Eindeutigkeit, ja. Man glaubt immer, ich sag mal, irgendeine Regeln festlegen zu können und dann funktioniert das Ganze, ja. Und wenn man sich mal überlegt, ich sag mal, wen betrifft es eigentlich das Thema Office oder Homeoffice? Ich sag mal, unsere ganzen Monteursmannschaften oder Verkäufer, andere, die in der Mannschaft, die betrifft es schon mal gar nicht, ja, sondern letztendlich nur die Büroarbeitskräfte. Und dann überlegen sich mal und sie sagen, allein diese Arbeitsanforderungen, die es da gibt, die sind höchst unterschiedlich, ja. Und dann gibt es Leute, die wohnen in Zwei-Zimmer-Wohnungen, haben ein kleines Kind daheim, wie soll da Homeoffice funktionieren, ja. Dann gibt es welche, die haben große Wohnungen, dann gibt es welche, ich sag mal, die sind psychisch eher anfällig, die brauchen mehr persönlichen Kontakt. Das gibt es bei uns nicht, da gibt es keine Regeln, ja, sondern bei uns können Menschen hybrid arbeiten, aber das entscheiden die zusammen im Team. Je nach Aufgabe, je nach Räumlichkeiten, ja. Dann, deswegen machen Regelwerke keinen Sinn, ja. Und ich sage mal, es ist eigentlich alles, ja, gleichgültig. Office oder Homeoffice, ja, du musst es ausbalancieren. Und dieser Versuch, über Regeln kommen, wirklich eine Balance zu finden, ist auch naiv. Sondern dieses tägliche Balancieren miteinander, ja, das können Menschen. Und wenn sie es mal nicht können, dann hilft dir keine Regel, sondern da kommt Führung ins Spiel. Und das ist das Gleiche mit Vertrauen oder Kontrolle, ja. Naives, hundertprozentiges Vertrauen macht dich kaputt, ja. Genauso im Gegenteil, ja. Sondern du musst es immer ausbalancieren. Je nach Situation, je nach Menschentyp, ganz unterschiedliche Art.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist ja so, klar, Regel ist steif. Richtlinien sehe ich dann schon als einen Punkt, weil man sagt, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich Wissen gemeinsam erschaffen wollen in einem Betrieb, ist es natürlich am effizientesten, wenn wir in einem Raum sitzen und dann wäre die Richtlinie, also sehe ich so eine Richtlinie, es wäre gut, wenn wir jetzt mal alle im Raum sitzen, um sie mal klar zu definieren. Dann, und die Leute auch dahin zu bewegen. Ich glaube, das ist eine andere Geschichte als, wir haben jetzt Arbeit abzuarbeiten und müssen uns konzentrieren. Natürlich kann man da zu Hause sitzen, ist ja keine Frage.
Aber das muss man mit Menschen besprechen und das verstehen
genau,
die Menschen.
Erklärbar.
Auch, ja? Und ich sage mal, was auch wichtig ist, Menschen sind Beziehungswesen und Beziehungen stehen auch nicht in irgendwelchen Meetings, auch nicht in den Präsenzmeetings, sondern das entsteht beim Kaffeeautomat oder beim Rauchen oder sonst wo, wo man einfach mal wirklich planlos und ziellos miteinander redet, ja. Und dadurch eine Beziehung entsteht, das ist extrem wichtig, ja. Deswegen halte ich persönlich nichts davon, wenn es nur Homeoffice geben würde, ja, weil dann ist man Einzelkämpfer, ja. Und das wird mit Sicherheit niemandem gut tun, den Menschen nicht und dem Unternehmen auch nicht.
Ja,
aber worauf ich hinaus will, das ist immer, es geht nie um ein Entweder-Oder, ein Licht an oder schwarz oder weiß, sondern es geht immer um ein kluges, ausgewogenes sowohl als auch, ja. Und Regeln, die kommen in der Regel immer von oben, ja, gut gemeint. Und du brauchst auch ein paar Regeln, Spielregeln und so weiter, aber ansonsten reduziere den ganzen Wertekanon auf ein Minimum, ja, und lass die Menschen in der Prozesskette entscheiden, wie sie das miteinander machen.
Ja, genau, und dann finde ich, ist die Erklärbarkeit natürlich wichtig und der Connect zwischen zwischen denen, was die dann entscheiden zu tun und der Strategie, die das Unternehmen vorgibt. Ich meine, das ist ja irgendwie dann auch klar. Die Rahmenbedingungen müssen klar vorgegeben werden.
Aber da stecken ja Grundüberlegungen dahinter. Das eine ist es, das Unternehmen, du musst das Unternehmen so weit, wie das irgendwie geht, horizontal bauen. Ja? Nicht oben nach unten, sondern von außen nach innen, vom Kunden, vom Markt her kommend, horizontal bauen. Ja? Und dann musst du das Unternehmen hierarchisch von den Entscheidungswegen her auf den Kopf stellen. Die Entscheidungskompetenz muss zur Fachkompetenz. Und da ist das Thema Homeoffice oder Office. Oder können Sie andere Beispiele hernehmen? Genau das Richtige. Das müssen die Menschen entscheiden im Team. Und zwar ganz weit unten, ja. Gibt es mittlerweile berühmte oder große Beispiele auch. Ist ja nicht nur Mittelstand jetzt bei uns, sondern Bill Anderson bei Bayer. Ich meine, der hat ein sehr dickes Brett zu bohren. Da ist es bei uns wahrscheinlich ganz easy. Der macht jetzt da über 12 Hierarchieebenen weg. Aber da steckt genau die gleiche Denke dahinter, ja. Alles abschaffen, was keinen Wert schafft.
Ja, also das Thema Beschäftigung und Arbeit ist natürlich auch nochmal ein großes Thema, das stimmt. Und zwar Beschäftigung im Sinne von, wenn man sich solche Hierarchiebäume mal anschaut, es gibt ja manchmal 7, 8, 9 Hierarchiestufen und witzigerweise sind die 8 Hierarchiestufen dann Beschäftigung und die 9. ist dann endlich die Arbeitsstufe. Und davor muss man sich fragen, was ist davor passiert? Deswegen ja auch viel Bereichsleitung manchmal abgeschafft werden, ne? Weil man sagt, das war jetzt echt mal ein Wasserkopf. Der berühmte Wasserkopf. Wie viele Hierarchieebenen haben Sie denn im Unternehmen?
4.
4. Okay, das heißt Geschäftsführung, dann kommt
die Regionalleitung, Teamleitung, Mitarbeiter. Ja? Also Hierarchieebene ist ein Mitarbeiter, gibt es Teamleiter drüber und dann kommt ein Regionalleiter und dann gibt es uns als Geschäftsführer. So mal so ein Beispiel, ja, wenn Sie bei uns die Standorte nehmen, Passau, Regensburg, Nürnberg, so die größeren, gibt es Mitarbeiter, gibt es Teamleiter-Ebene, Mitparkleiter, Leiter Service, Leiter Miete. Und oben drüber gibt es einen Regionalleiter, der eben diese komplette Region verantwortet und dann uns oben drüber im Wasser kommen als Geschäftsführer. Ja?
Was ich bei Ihnen in der Recherche herausgefunden habe, dass Sie eine interessante Beobachtung, glaube ich, gemacht haben. Sie haben Produkt von Geschäftsprozessen getrennt. Also gedanklich. Sie haben sich gedacht, es gibt Produkte, die kann man vermieten, die kann man aber auch verkaufen. Aber letzten Endes ist das eine das Produkt und der andere der effiziente Prozess. Wie sind Sie da rangegangen? Wie sind Sie auf diese Schlüssellösung gekommen? Das haben Sie wahrscheinlich, haben Sie das von Anfang an so verinnerlicht als Unternehmen oder kam irgendwann die Wende in der Richtung?
Das ist auch nicht so von Anfang an, sondern es gab irgendwo so einen Start, ja. Und das war alles 2015 eben, so Systemtheorie, die Bekanntschaft mit dem Reinhard Sprenger, wirklich ein Philosophen, der heute noch unser gedankliches Sparringspartner ist. Dann ist uns 2016 eine ERP-Einführung so richtig um die Ohren geflogen, also so richtig, ja. Aber im Nachgang betrachtet war das wirklich gut, weil dann hast du richtig Schmerzen, musst genau hingucken, warum ist das eigentlich passiert. Da war uns klar, das eine ist Richtung Markt zu denken, horizontal, ja, aber genauso dann intern die Prozesse horizontal, und zwar reduziert auf ein Minimum zu organisieren. Und so ist das für uns seit dieser Zeit ein Weg, ja. Und der ist nicht perfekt und der wird auch nie enden, ja. Und du wirst in 2 Wochen wirst du wieder was finden, ja. Und du musst da permanent dran arbeiten.
Absolut, ja, vollkommen richtig. Und Sie sind jetzt im Digitalprozessen viel unterwegs. Ich habe gesehen, Sie haben sogar eine eigene Gesellschaft, eine GmbH, die quasi für Sie das macht, One Stop, oder? Das ist die GmbH, die
Marketing, genau, das Baustellen, also das die Bausoftware für uns, ja, genau.
Nutzen Sie die auch selbst?
Ja.
Also, das ist interessant. Das heißt, Sie nutzen selbst und dann verkaufen Sie die an den Markt.
Das heißt, sind viele Dinge. Das kommt in der digitalen Welt, aber auch in der analogen. Ja, wir haben uns, ich sag mal, hausintern sehr stark aufgestellt zum Thema Arbeitsschutz. Arbeitsschutz, Bankschutz, alles, was so dazugehört. Ja, das braucht ja jeder Kunde auch.
Ja.
Das bieten wir mittlerweile auch unseren Kunden an. Ja.
Und Projektmanagement habe ich gesehen. Ja. Und Projektmanagement habe ich gesehen.
Auch, ja. Ich sag mal, letztendlich haben unsere Kunden genau die gleichen Sorgen wie wir auch. Ja, und wenn man selber gut ist, kann man Dinge dann auch dem Kunden bieten. Und jetzt sind wir dann wieder, wo wir eingangs des Gesprächs waren, da freut mich auch der Kunde, weil dann hat er in seiner Prozesskette nicht mehr 10, 11, 12 Lieferanten, sondern ein oder zwei und zwar solche, die es richtig gut können. Und so eben auch digital, ja. Und so kam auch die interne Überlegung, wir haben ja selber eigene Maschinen, wussten früher nicht so genau, welche Kosten haben die verursacht, wo sind die überhaupt. Und genauso geht es unseren Baukunden. Und diese Lösung stellen wir jetzt über OSP, über One-Stop-Pro zur Verfügung, ja.
Läuft die gut? Also läuft das Verkaufen gut von der Lösung? Ich kann es mir deswegen vorstellen, das habe ich jetzt bewusst gefragt, ich habe das ja erwartet, weil Das ist ja dieses Prinzip Eat Your Own Dog Food, ne? Also nutze, verkaufe das, was du selber nutzt, und was sie auch noch selber produzieren. Also ich behaupte einfach mal, das ist mit der erfolgreichsten Kombination, die man im Markt haben kann, um glaubwürdig zu sein.
Absolut, aber, und das ist jetzt natürlich, das ist eine Software, ja. Mhm. Und ist ja immer provokant auch, Software ist weder das Problem noch die Lösung. Jetzt, wenn Sie zu einem unkoordinierten und schlecht organisierten Laden gehen und kommen Sie mit der tollen Softwarelösung, der wird nie fliegen, ja, sondern der muss letztendlich auch, sagen wir, kulturell, organisatorisch dann Laden aufräumen, Daten in den Griff kriegen, damit Software funktioniert. Und das ist auch überall das Gleiche, ja. Das gleiche Thema haben die Kunden auch. Und diesen Kontext eben aus dieser kulturellen, sozialen, organisatorischen, digitalen Transformation, da bin ich wirklich froh, ich sag mal, dass den wir gut verstanden haben und dass es uns in der Praxis meist gut gelingt, den auch umzusetzen.
Ich kann jetzt Ihren Gedankengang sehr gut folgen. Jetzt macht alles wieder Sinn. Jetzt vervollständigt sich gerade das Bild. Und deswegen sind Sie jetzt auch im Bereich der Organisationsentwicklung so stark drin, weil nämlich genau das dem anderen folgt. Sie merken plötzlich, huch, das ist kein technisches Problem, was wir hier haben. Wir haben ein organisatorisches Problem.
Ja.
Das heißt, Sie bauen da Kompetenz aus, weil Sie selber am Markt? Wollt ihr da selber am Markt Angebote schaffen?
Schauen wir mal, ja, weil ich sag mal, letztendlich ist ja mal, da haben auch alle die gleichen Probleme, ja, und mittlerweile kommen auch wir zu uns und fragen uns, wie habt ihr das gemacht, ja? Mhm. Weil das einfach gut funktioniert und da kann man auch mal überlegen, vielleicht ist es auch ein Geschäftsmodell, ja, eine Beratung draus zu machen, das kulturell zu erklären, aber auch organisatorisch, ja. Da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt und auch im Haus bei uns alles, was wir dafür selber zugekauft haben. Heute sind wir da zu 95% selber gut aufgestellt, haben die Expertise im Haus, ja. Und da mache ich wirklich drei Kreuzzeichen, weil diese Transformation, ja, diese ganzheitlich, die haben alle vor sich. Und ich bin mal gespannt, wer das wirklich schafft, ja, weil das ist ein echter Kraftakt. Das muss man denken können, das muss man organisieren. Am Ende des Tages muss man es auch bezahlen können.
Und, ja, das stimmt.
Das ist eine echte Herausforderung, ja.
Und Sie machen trotzdem jetzt, also Ihr Umsatz steigt ja gerade, ne? Also mein letzter war 551 Millionen, Sie sagten gerade 600 Millionen. Das heißt, da geht gerade auch die Richtung aufwärts. Ist das zu begründen auf die Transformation oder würden Sie sagen, es ist einfach gerade Markttrend?
Also ich sag mal, wenn ich das jetzt irgendwie versuchen würde zu verbinden oder so, dann wird es schwierig, ja, weil ich sag mal, das ist ja auch wieder die Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Ist es profitabel, ist es rechenbar, ja? Ich sag ja, aber ich sag mal, da spielt natürlich auch der Markt mit rein. Wir sind gut aufgestellt, aber ich sag mal, unsere Kultur, ja, und unsere Organisation mittlerweile, die zahlt in einem hohen Maß darauf ein. Ja.
Okay, das ist schön.
Gibt's auch gute Beispiele. Wir haben vor 2 Jahren einen Händlerkollegen von uns in Brandenburg übernommen, die Firma Dietze. Und die haben wir jetzt nach 2 Jahren eben, ich sag mal, in unser SAP-Template migriert. Ja, das heißt, wir haben vorher das Unternehmen kulturell integriert, organisatorisch und die Daten aufgeräumt. Und nach 2 Jahren haben wir ein Unternehmen mit 100 Leuten und 3 Standorten im System gebracht, ja, und nach 6 Wochen, das muss man sich geben, Mitte Februar ist das Ding gelaufen, ja. Also aber viel besser wird sowas nicht gehen, ja.
Das heißt, die Dietze hieß die Dietze nutzt quasi jetzt so ein bisschen die Power der Muttergesellschaft und kann damit mit ihren Geschäftsmodellen, ihren Ding den Naht stechen, aber nutzt die Daten von ihnen quasi, sodass es noch schneller Luft.
Ja.
Klingt doch fantastisch. Also das klingt doch nach einer schönen Blaupause.
Ja gut, Blaupausen, mit dem Wort Blaupause, da habe ich immer ein Thema, ja, aber ich sag mal, so von der grundsätzlichen Herangehensweise, ja, ist das immer das gleiche Spiel, ja, weil ich sage, das Linde-Händler, wir haben genau das gleiche gemacht, wie wir auch, aber jetzt macht man es halt einheitlich, ja, und ich sag mal, so das ganze Thema Zentralfunktion, Geschäftsleitung und so weiter, das kommt alles von uns aus Passau. Und ich glaube auch, dass die Menschen auch eine große Freude haben im Unternehmen, weil die in einem hohen Maß jetzt eigenverantwortlich ihren Job tun können, ja.
Aber das ist ja, also ja, Blaupause, ich meine, da kann man ein Problem mit haben, aber sie erkennen ja schon Muster, ne? Also es ist ja schon so, dass sie merken, so, da gibt es bestimmte Muster, die kann man eigentlich jedes Mal abklappern und es wird jedes Mal wieder auf das gleiche Problem oder die gleiche Lösung treffen. Das höre ich gerade zumindest raus. Und da sie auf mich einen sehr strukturierten Eindruck machen, würde ich behaupten, dass sie da, dass die Pläne, die sie jetzt haben, um damit weiterzufahren, sehr, sehr, sehr konsistent und stringent klingen aus meiner Sicht, weil ne, dieses, das verstehe ich, weil ich gerade an ihre LinkedIn-Beiträge und ich lese die mir so durch und wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, fragt man sich manchmal, warum sie einerseits über SAP sprechen und dann wieder über Organisationsentwicklung und dann über Luhmann. Das muss man erstmal knöppeln, ne, weil das ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche.
Ja, es ist so schön, wie LinkedIn natürlich auch ist, aber ich sag mal, diese Komplexität, die letztendlich dahinter steckt, ich sag mal, die irgendwo auf einer sozialen Plattform da jemanden zu verklickern, das ist schwierig, ja.
Das ist halt hart interessant, aber deswegen, aber die Zusammenhänge sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Jetzt ist meine Frage, jetzt habe ich in den Unternehmen so einigermaßen grob verstanden und auch für ihre Vorgehensweise. Jetzt erwische ich sie auch auf LinkedIn, wie sie über sich positionieren. Und zwar als Unternehmen gegen rechts. Und jetzt würden ja die einen sagen, wenn man jetzt Luhmann sagt, ist Luhmann derjenige, der sagt, naja, es gibt dieses Wirtschaftssystem, es gibt das Gesellschaftssystem. Und jetzt könnte man sich ja darüber streiten, ob ein Unternehmen Teil des gesellschaftlichen Systems oder des kapitalistischen Systems und ob ein Unternehmen sich als resonierenden Bürger quasi als einbringen kann in einem gesellschaftlichen Diskurs. Die sagen ja.
Ja, weil es eh zusammengehört, ja. Weil ich sag mal, das, was Menschen gesellschaftlich bewegt, das macht ihr hier nicht einen Schluss an der Pforte zu Beutelhause, sondern es geht ja ins Unternehmen rein und wieder raus. Das ist, denke ich mal, das eine. Ich sag mal, wo ich mich nie platzieren würde, das ist parteipolitisch. Ja. Parteipolitik hat im Unternehmenskontext nichts verloren. Ja. Aber ansonsten ist Politik natürlich auch in einem Unternehmen drin. Ja. Und mal generell, ja. Und ich sag mal, wenn wir um die jetzige Situation reden, da reden wir ja nicht nur darum, sondern da reden wir darum, um unsere freiheitliche Demokratie, um unseren Wohlstand, ja, und unser Leben, was wir uns da erarbeitet haben. Und ich sage das ganz bewusst, das ist nicht 5 vor 12, das ist 12:15. Und deswegen, ich sage das jedem, ob er es hören will oder nicht. Und derjenige, der das nicht denken kann, der leidet wirklich unter Geschichtsvergessenheit. Das gab es alles schon, speziell in Deutschland, ja. Und nicht, dass man uns dann diese schweigende Mehrheit, die sich nicht platzieren will, weil sie vielleicht einen Auftrag verliert, weil wasch mich mal, aber mach mich nass, gibt's ja nicht, ja. Sondern da muss man sich klipp und klar mit allen Konsequenzen eindeutig platzieren im Interesse von uns allen.
Genau.
Weil wir nicht mehr über Transformation reden, sondern da reden wir um ganz andere Dinge.
Absolut, vollkommen richtig. Also deswegen hat mich sehr beeindruckt, fand ich klasse, auch diese deutliche und sehr schnelle Positionierung ihres Unternehmens. Viele kamen natürlich danach, aber sie waren schon sehr früh dran. Das war schon sehr beeindruckend. Was ist denn jetzt so, wenn man jetzt gegen Ende des Podcasts mal geht und darüber spricht, was Ihr Herzensprojekt ist? Was ist denn so gerade wirklich auf Ihrer Roadmap, wo Sie sagen, das ist jetzt gerade meine Leidenschaft, da in die Richtung ruder ich gerade, was kümmere ich mich, wenn ich gerade nicht den Tag das Tagesgeschäft auf der Kappe habe?
Über das, was wir jetzt über eine halbe Stunde reden.
Das ist jetzt? Ach, Wahnsinn.
Ja,
gibt es keinen extra Punkt?
Nee, also kein großer. Ich habe gerade eine operative Verantwortung noch in der Region dann Regensburg übernommen, die macht mir auch groß Freude, ja. Aber das, was mir wirklich große Freude macht, ja, ist mal, dass ich dieser Systemtheorie und im Speziellen einem Reinhard Sprenger damals begegnet bin und seitdem viel klarer denke, für mich klar im Kopf bin und merke, dass das, was man denkt, was man will, was man sagt und was man tut, in einem hohen Maßen der Realität auch funktioniert. Das bringt echt Lebensfreude, ja.
Das kann ich komplett verstehen. Das wirkt auch so. Also, ich meine, die Pille hätte ich auch gerne. Das ist fantastisch.
Gibt es keine Pille, ja? Also, wenn das ist wirklich keine Pille. Man braucht vielleicht auch eine gewisse Veranlagung dafür, ja. Und dann ist das ist wie ein Studium, ja. Immer wieder abweichen und gebetsmühlenartig wirklich mit viel Energie, mit viel Mut immer dranbleiben. Ja?
Das ist auf jeden Fall wunderbar. Wie gesagt, ich alle die Sie gerne verfolgen wollen auf LinkedIn, man kann Ihnen wunderbar folgen, man kann auch alles mitkriegen, was Sie sagen. Antworten Sie auf die ganzen Rückmeldungen, die Sie manchmal bekommen? Ja, ne? Direkt?
Ja.
Also man kann Sie auch anschreiben, das ist wunderbar.
Also jederzeit, wo ich antworte, ist auf Akquise, ja? Weil das
Akquise, ja genau. Das glaube ich sofort. Inhaltliche Fragen bitte, inhaltliche Fragen. Immer. Nicht, kann ich Ihnen eine Webseite bauen?
Ich denke auch alles selber, ich antworte auch selber, das jederzeit, ja.
Das ist echt wunderbar. Also dieses Thema Academy und das Thema, also Sie haben eine andere Academy, aber das Thema Organisationsentwicklung in bestimmte Formate zu bringen und in Beratung zu kommen. Meine Beobachtung ist, und das sehe ich nur von euch extern auf ihr Profil, ist, dass Sie da aktiv werden, dass Sie Vorbereitungen treffen, auch öffentlich, dass Sie sprechfähig werden, Erklärbarkeit finden. Und daran merkt man schon, dass das übergehen könnte in ein vielleicht irgendwann bestellbares Format. Das wollte ich hier doch mal meinen. Das ist nur meine Rückmeldung und Sie nicken. Insofern, so verkehrt war ich, glaube ich.
Ja, man braucht oft jemanden, ich sag mal, der einen gedanklich, ich sag mal, auf den richtigen Topf setzt, ja. So war das bei uns mit einem Reinhard Sprenger und das ist einfach lebenspraktisch. Ja? Und insofern kann man da über Blaupausen reden, aber dann muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Das sehe ich ganz genauso, vollkommen richtig. Herr Sowa, ich danke Ihnen recht herzlich für das eingängige Gespräch und die Klarheit, die Sie mir geschaffen haben. Jetzt habe ich über Ihre Gruppe und über Ihr Unternehmen ein klareres Bild und ich sehe auch eine klare Roadmap und ich verstehe jetzt Ihre Art der Skalierung und die finde ich beeindruckend.
Vielen Dank.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich.
Sehr gerne.